Ihr seht, es hat Vorteile, wenn man predigt. Man darf seine Maske abnehmen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Ralf Sievert, ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter hier in dieser Gemeinde. Als ich noch ein Junge war, mit etwa 10 oder 11 Jahren, und es schon 3 Fernsehprogramme gab, da kam samstags nachmittags eine Sendung, die hieß Time Tunnel, Zeittunnel. Ich weiß nicht, wer von euch diese Sendung damals auch gesehen hat. Dort gingen tapfere Männer in einen Tunnel und kamen irgendwo in der Vergangenheit wieder heraus und wurden so Augenzeugen von historischen Ereignissen. Das Gleiche möchte ich heute mit euch, mit Hilfe eurer Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft, aber ohne Tunnel tun. Es gibt im 6. Kapitel im Johannesevangelium zusammenhängende Berichte, was die Jünger 24 Stunden mit Jesus erlebt hatten. Da war zum einen die Speisung der 5000 am Spätnachmittag am See Genezareth. In der Nacht ging Jesus über das aufgewühlte Meer seinen Jüngern entgegen, die in Seenot waren. Und am nächsten Vormittag diskutierte Jesus mit Menschen, die ihn zu ihrem Brotkönig machen wollten. Wir wollen heute quasi als stille Beobachter zuschauen, ob wir heute etwas daraus lernen können, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist und womit Jesus Menschen konfrontierte, die nicht glauben wollten. Nur im Johannesevangelium steht, als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er wollte nur sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste natürlich, wie er die Menschen versorgen wollte. Philippus musste ein guter Kopfrechner gewesen sein. Er rechnete aus, wenn jeder nur ein kleines Stückchen Brot bekommen sollte, dann bräuchten sie 200 Denare. Ein Denar entspricht ungefähr ein Tageslohn. Philippus hatte das Problem ganz schnell auf den Punkt gebracht, wusste aber keine Lösung. So viel Geld hatten sie nicht. Sackgasse, Ende Gelände. Der Bruder von Petrus, Andreas, war auch nicht auf den Kopf gefallen und hatte bereits angefangen, eine Lösung für das sich abzeichnende Problem zu suchen. Er sammelte das Vorhandene ein und er kam mit 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus, musste dann aber selber erkennen, dass das nicht die Lösung für diese Menschenmenge sein konnte. Aber beachte, immerhin hatte Andreas weitergedacht und ist aktiv geworden. Seine Bemühungen waren die Basis für Jesus, ein Wunder zu tun. Stell dir einmal vor, das wäre ein geistliches Prinzip. Dann würde das heute zum Beispiel im Gemeindekontext bedeuten, nimm Herausforderungen in der Gemeinde oder nimm endlich Herausforderungen in der Gemeinde an und bleibe nicht bei der verbalen Herausarbeitung des Problems wie Philippus stehen. Warum etwas nicht geht, warum etwas nicht funktionieren kann, sondern beteilige dich an der Lösungssuche, so wie Andreas, und bringe das Wenige, was in die Richtung Lösung zeigen könnte, zu Jesus und vertraue darauf, dass Jesus daraus etwas Großes machen kann und machen wird. Erst danach nahm Jesus das Heft des Handelns in die Hand, gab Anweisungen, dankte und brach das Brot und das Wunder nahm seinen Lauf. Die Jünger waren bei der Vorbereitung und bei der Ausführung, aber nicht bei der Entstehung des Wunders beteiligt. Jesus auf dem See. Warum ist Jesus über den See gegangen? Hatte es ein Missverständnis zwischen Jesus und seinen Jüngern gegeben? Hatten sie eine falsche Uhrzeit abgesprochen? War das letzte Boot abgefahren und Jesus sagte, oh, jetzt muss ich über den See laufen. Dumm gelaufen oder gezielte Absicht? Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus seine Jünger so sehr gestresst? Erst vormittags der theologische Unterricht, Dann am Nachmittag das aufreibende Brot- und Fischwunder und dann noch die SOS-Situation auf der See. War das nicht viel zu viel und eine glatte Überforderung für die Jünger? Im Englischen würde man dazu Troubleshooting nennen. Eine Schwierigkeit jagt die andere, bevor überhaupt irgendetwas gelöst ist. Ich erkläre es mir so: Jesus brachte seine Jünger ganz bewusst in diese Stresssituation, um ihren Glauben stärker zu machen. Er wollte ihren kleinen, noch sehr ich-bezogenen Glauben, der auf das persönliche Sicherheitsbedürfnis und auf Stolz beruhte, aufbrechen. Sie sollten sich kein kleines, festes Wunschbild von Jesus als Glücksbringer oder als Notgroschen machen. Ein Schönwetterglaube, den man sich so schön in die Tasche stecken könnte. Nein, das wollte Jesus nicht, sonst hätten die Jünger später Schiffbruch in ihrem Glauben und auch in ihrer Mission erlebt. Sein oberstes Ziel war nicht, es sollte ihnen immer und überall gut gehen, sondern er wollte ihren Glauben für Größeres und Wichtigeres zukunftsfähig machen. Nur durch Herausforderung und Grenzerfahrung konnte das Fundament ihres Glaubens breiter und tiefer werden. Warum sollte das eigentlich nicht auch für uns heute gelten? Unser Glaube darf und soll auch trotz oder wegen unserer Probleme und Krisen wachsen, wenn wir uns darin ganz bewusst Jesus anvertrauen. Denn die Jünger erlebten selbst, dass Jesus zur richtigen Zeit in die Bedrängnis hineinkommt und die Jünger darin begleitet. Bei Johannes steigt Jesus nicht in das Boot, sondern er sagt, Jesus läuft nebenher. Er bleibt für die Jünger der befremdliche Jesus, der in der See neben dem Boot läuft, aber er geht nebenher und er geht nicht vorbei. Er beruhigt auch nicht die stürmische See, aber die Jünger erlebten, dass sie scheinbar in dieser bedrohten Situation bewahrt geblieben sind und so sicher das Ufer erreichten. Ich meine, es ist für uns vertretbar, wenn wir dieses tröstliche Bild für jeden von uns und für unsere Gemeinschaft übernehmen, dass Jesus auch zu uns in stürmischen Zeiten spätestens rechtzeitig kommt. So, das war der Nachmittag. Und die Nacht, das haben wir schon mal geschafft. Und nun geht's weiter. Am nächsten Morgen trifft Jesus in Kapernaum auf einige nachgereiste Menschen vom Vortag. Sie waren vom Speisewunder schlichtweg begeistert. Hier witterten sie eine Chance für eine dauerhafte Verbesserung für ihre Versorgungssituation. Für sie stand quasi die Eröffnung der ersten Tafel der Welt am See Genezareth unmittelbar bevor. Jesus stellt ganz schnell klar, dass er nicht bereit ist, ihre Vorstellung von einem Brotkönig zu erfüllen. Er hebt das Gespräch auf eine ganz andere Ebene und sagt ihnen, dass sie wohl an seinem Wunder etwas falsch verstanden hätten. Übrigens, was machen eigentlich die Jünger gerade? Sitzen sie schön im Schatten und erholen sich von ihrem Troubleshooting? Ich bin davon überzeugt, dass die Jünger ganz aufmerksam zugehört haben, wie Jesus mit den Menschen gesprochen hat. Jesus kritisiert seine Zuhörer. In Johannes steht, denkt doch nicht immer nur an das, was ihr zum täglichen Leben braucht. Dreht euch doch nicht ausschließlich um das Irdische. Im Gegenteil, setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die euch das ewige Leben bringt. Nur der Menschensohn kann sie euch geben, denn Gott, der Vater, hat ihn dazu bestimmt. Scheinbar verstehen seine Zuhörer, worum es Jesus geht, und sie fragen, aber was sollen wir denn tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? Ist das nicht die größte Frage der Menschheit und der Religion überhaupt? Jesus antwortet, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Das ist die schlichte und einfache Antwort Jesu auf die große Menschheitsfrage. Prima, Glauben ist doch viel einfacher als einen umfangreichen Gesetzeskatalog peinlich genau zu beachten. Aber warten wir ab, wie sich dieses Gespräch entwickelte. Die Menschen bedrängten Jesus und wollten noch mehr und noch bessere Wunder erleben, bevor sie Jesus als Menschensohn anerkennen und seiner Mission Glauben schenken wollten. Sie sprachen: Zeig uns, was du kannst. Gib uns jeden Tag das Brot zu essen, wie damals unsere Väter in der Wüste das Manna, das Brot des Himmels, bekommen haben. Mehr Wunder und Zeichen verweigert Jesus ihnen und sagt: Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Nur dieses Brot vom Himmel schenkt der Welt das Leben. Mit ihrer anschließenden Bitte um das tägliche Brot waren sie wieder auf der irdischen Ebene des Versorgtseinwollens zurückgefallen. Jesus bleibt aber auf der höheren Deutungsebene und spitzt die Situation zu. Ich bin das Brot des Lebens. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden. Und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Das war doch mal eine klare Aussage. Das war doch mal eine steile Vorlage. Ich bin das Brot des Lebens. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden. Und niemand, der an mich glaubt, wird jemals wieder Durst haben. Die Jünger bemerkten, wie sich die Zuhörer drehten und wendeten und versuchten, Jesus auf ihre Nöte und ihre Erwartungshaltung festzunageln. Aber Jesus suchte ganz bewusst den wunden Punkt bei seinen Zuhörern, der hieß nicht glauben wollen. Seine Hörer wollten es aber so hindrehen, als ob sie nicht glauben könnten, ohne mehr Beweise zu bekommen oder ohne bessere Wunder zu erleben. Für sie war Jesus immer noch der Mann aus Nazareth. Okay, der konnte Wunder tun, der konnte Menschen heilen, aber die Nummer mit dem Messias wollten sie ihm nicht abkaufen. Darum musste Jesus seine Zuhörer bewusst und frontal mit seiner Person als Sohn Gottes konfrontieren. Er wollte die Menschen zu einer Glaubens- und Vertrauensentscheidung führen. Weitere Wunder und Zeichen halfen an dieser Stelle nicht weiter. An dieser Stelle wollen wir wieder aus diesem Tunnel heraustreten und sind in der Gegenwart angekommen. Vielen Dank schon mal, dass ihr diese Reise mitgemacht habt. Stößt sich der aufgeklärte Mensch von heute nicht auch am gleichen Problem nicht glauben können? Dieses Brot des Lebens, Jesus, wird heute scheinbar weder gebraucht noch groß vermisst, weil der Mensch in seiner weltlichen Wahrnehmung ziemlich davon überzeugt ist, dass diese Ewigkeit, von der die alte Bibel spricht, nicht relevant ist. Außerdem, so könnten Sie sagen, gibt es ja in unseren Breitengraden andere schöne Dinge, die einfach himmlisch sind und die es wert sind, dass man alle seine Aufmerksamkeit darauf lenkt. Was hatte Jesus noch gesagt? Dreht euch nicht ausschließlich um das Irdische. Jesus sah durch die irdische Not hindurch die offene, eiternde Wunde seiner Zuhörer in der Trennung zu Gott. In unserer Zeit ist diese offene Wunde vielleicht besser versteckt als früher. Und so manche Fachleute haben das umgedeutet und wollen uns erklären, warum es keinen Gott geben kann und auch nicht mehr vom aufgeklärten Menschen im 21. Jahrhundert benötigt wird. Aber ich vertraue da der Bibel, die über die Verlorenheit der Welt und der Menschen spricht. Und ich beobachte es auch selbst, dass diese offene Wunde heute auch noch nicht verheilt ist. Sie treibt diese kranke Welt bei allen technischen Errungenschaften und Fortschritt weiter in die Gottesferne, mit allen negativen Folgen im Miteinander und mit der Natur. Nun könnt ihr mal bitte das Bild schon mal einblenden. Auf diese empfindliche, schmerzhafte Wunde im Menschen drückte Jesus damals. Und heutzutage sollen die Christen es in seinem Auftrag tun. Nicht um Menschen zu quälen, sondern aus der Retterliebe zu Jesus heraus. Nur über diesen wunden Punkt im Menschen geht der Weg der Gnade Gottes und führt zum Kreuz. Wir Christen stehen heute immer noch im gleichen Konflikt wie damals Jesus in Kapernaum. Auf die gestellte Frage, was sollen wir denn tun, damit Gott mit uns zufrieden ist, sollen auch wir Christen heute wie Jesus antworten. Ihr sollt an den glauben, den Gott gesandt hat. Aber leider fragen uns heute kaum noch Menschen darüber. Und ihr wisst ja, wenn man Fragen beantwortet, Antworten gibt auf Fragen, die nie gestellt worden sind, ist das immer so eine Sache. Aber wir Christen weltweit haben heute auch nach 2000 Jahren noch keine andere Botschaft und noch keine bessere Botschaft als die vom Kreuz. Weil der einzige Impfstoff gegen das allergefährlichste Virus in der menschlichen Seele schon längst gefunden ist. Und den gibt es umsonst und es gibt auch keinen Impfzwang. Warum ist der christliche Glaube keine attraktive Wohlfühlbotschaft? Wegen des Druckschmerzes. Der Mensch, der gerne glauben können möchte, muss an diesem virtuellen Abgrund, siehe Tür, geführt werden, wo er gegenüber Gott seine Privatinsolvenz erklären muss. Nur dann erlebt er Gnade und Rettung ohne Verurteilung und er darf springen, um zu erleben, was Jesus vom gestillten Hunger und Durst für immer gemeint hat. Warum scheint es mit dem Glaubenkönnen so schwierig zu sein? Weil der von Gott losgelöste Mensch sagt, das überzeugt mich nicht, das brauche ich nicht, dieser Weg scheint mir zu unbequem, das ist nicht logisch. Jesus wollte gegenüber den Menschen damals gar nicht logisch rüberkommen. Denn dann wäre kein Platz für den Glauben gewesen. Und genauso wäre es, wenn Menschen mit Wundern überschüttet würden, dann wäre die Freiwilligkeit zum Glauben nicht mehr gegeben. Oder man würde weitere Wunder und Beweise einfordern. Auch für uns Christen heute bleibt diese Lücke bestehen. Das macht die Gespräche über den Glauben so herausfordernd, weil wir ohne Beweise und nur mit der Bibel und nur mit unseren subjektiven Überzeugungen und Erfahrungen dastehen. Ja, es gibt auf jeden Fall viel mehr logische Gründe für den Glauben, als die Menschen das wahrhaben wollen. Aber letztlich wird das letzte Stück Weg zu diesem Absprungplatz, der Glauben heißt, mit leeren Händen und ganz allein zu gehen sein. Was hat das Ganze mit unserer heutigen Krisenzeit zu tun? Aktuell erleben wir in der sogenannten Corona-Krise, dass das sicher geglaubte Gerüst in unserer zivilisierten Gesellschaft ins Wanken geraten ist. Ich hoffe, dass vieles früher oder später wieder in das gewohnte Lot kommen wird und dass auch ein Impfstoff gefunden wird. Aber eine Garantie dafür haben wir nicht. Als überzeugte Christen sollten wir aber darauf hoffen und dafür beten, dass viele Menschen in dieser Zeit ein Dach oder ein Herzensfenster offen lassen, und zwar länger als diese Krise anhält, und sich so den Fragen nach Sinn und Fragen nach Gott öffnen. Was können wir tun? Lasst uns aufrichtig und nachhaltig für diese Offenheit in Menschen beten. Und lasst uns genauso intensiv für Kirchengemeinden und für uns Christen beten, dass wir auf diese Fragen und Ängste richtig reagieren und agieren. Und meinen wir nicht, wir müssten uns nicht ändern. Es wäre auch wunderbar, wenn wir uns neu begeistern und uns vom Heiligen Geist für diesen Weg sensibilisieren ließen. Das wäre toll, wenn wir behaupten, die das Brot des Lebens schon gefunden haben, dass wir das eindeutiger und mutiger über diese Gemeindemauern und über die eigenen vier Wände hinaus zeigen würden. Dieser Weg beginnt viel häufiger mit den kleinen, unscheinbaren Dingen und Begegnungen im Alltag und in den Gemeinden. Und viel weniger mit den großen Dingen und Träumen, die in unseren Köpfen sind und oftmals vieles blockieren. Fassen wir die 24 Stunden in einem Satz zusammen. Lasst uns das zu Jesus bringen, was wir an Mitteln haben, und vertrauen wir darauf, dass er in stürmischen Zeiten ganz in der Nähe mit uns geht. Und seid offen und bereit, mit Menschen über das Brot des Lebens zu sprechen. Amen.